Wir haben heute schon ein paar Facts gehört über den menschlichen Körper. Und jetzt will ich mit ein paar Facts starten über ein Tier. Und zwar über das größte Tier der Welt. Sehr wahrscheinlich die Lehrer unter uns wissen, welches Tier es ist. Welches Tier ist es? Das Mammut, noch das jetzt lebende Tier, über ein Tier, das noch lebt. Blauwal. Ein Blauwal ist das größte lebende Tier der Welt. Ein Blauwal kann bis zu 30 Meter lang werden. Also das ist größer als dieses Gebäude. Das ist die Länge eines Blauwals. Ein Baby-Blauwal kommt auf die Welt und ist etwa 8 Meter lang. Das Baby hat ein Gewicht, und das ist auch ein Rekord, von 3 Tonnen circa. Und ein ausgewachsener Blauwal hat etwa das Gewicht von 200 Tonnen. Also ein riesiges Tier. Es hat auch noch andere Rekorde. Es kann das lauteste Geräusch der Welt ab von sich geben als Tier. Das ist 180 Dezibel. Das ist zu vergleichen wie ein Düsenjet-Start. Also wenn ein F-18 in Meiringen startet, ist das etwa das Geräusch, das ein Blauwal von sich geben kann. Er wird bis zu 90 Jahre alt. Das ist nicht irgendein Rekord, aber es ist ein gewisses Alter. Er kann diese 200 Tonnen Masse bis zu 50 km/h schnell bewegen. Das ist eine wahnsinnige Leistung. Und er kann auch, was ja sehr erstaunlich ist, für diese Größe, die er hat, kann er dennoch 4 Monate lang ohne Nahrung sein. Und wenn er aber isst, isst er etwa 40 Millionen kleine Krebse im Tag. Oder irgendwelche Planktone und so weiter. Sein Herz, wir haben heute etwas über unser Herz gehört, das ist sehr stark. Sein Herz ist ein wenig größer als unser Muskel. Sein Herz hat einen Durchmesser von 1,5 Meter. Das ist etwa wie ein Kleinwagen. Also mein Wegekollege Nathanael hat sich ein neues Auto gekauft. Das ist so ein Citroën, das ist so ein kleines Schnupfdruckli, wie man in Berndeutsch sagt. Das wäre die Größe des Herzes von einem Blauwal. Und das Herz allein wiegt etwa 600 Kilo. Ein sehr majestätisches und mächtiges Tier. Und ich habe mich gefragt, wie ich reagieren würde, oder wie reagierst du, wenn du dieses Tier in freier Wildbahn sehen würdest? Und wo ich mir das überlegt habe, habe ich das Gefühl, mir würde sehr wahrscheinlich der Kinnladen runterfallen und ich würde einfach nur noch staunen und die Größe betrachten und hatte einen riesen Respekt, eine riesen Ehrfurcht vor diesem Blauwal, weil es so ein gigantisches und majestätisches Tier ist. Wie reagierst du, wenn du Gott begegnest? Wir haben schon ein paar Facts gehört über Gott und ich will die noch ausführen. Wie Carmela gesagt hat, hat er uns geschaffen, er hat aber auch einen Blauwal geschaffen. Er hat uns so perfekt gemacht, wie wir sind. Das steht in Genesis 2, 1. Mose. Er hat Himmel und Erde geschaffen. Im Jeremia steht, er ist allmächtig. Hebräer sagt, er ist allwissend. Er ist allmächtig, ewig, unveränderlich, heilig, gerecht und er ist Liebe. Er ist nicht nur lieblich oder er hat viel Liebe zu geben, er ist die Liebe, wie es Johannes im 4. Kapitel sehr schön beschreibt. Also was können wir sagen? Gott ist größer, lauter, älter und sicher und ganz sicher mächtiger als ein Blauwal. Und dennoch begegne ich Gott meistens nicht mit wahnsinniger Ehrfurcht. Ich begegne Gott meistens eher träg oder läscher. Wenn ich am Morgen Bibel lese, dann denke ich manchmal, ach, heute vielleicht nur ein Vers und nicht ein Kapitel. Hä? Das sollte ja genügen. Und da habe ich mich gefragt, wieso haben wir nicht so viel Ehrfurcht vor Gott wie vor einem Blauwal oder vor einem anderen Tier? Und ich habe das Gefühl, dass wir die Größe Gottes sehr selten erkennen. Es gibt Momente, wo wir die Größe Gottes spüren und sehen, Aber es gibt ganz viele Momente in unserem Leben, wo wir die Größe Gottes nicht sehen. Wo wir nicht sehen, wie groß eigentlich Gott ist und dass Gott die ganze Welt in seiner Hand hält. Ich habe das Gefühl, dass mein Alltag oder dass unser Alltag so groß ist, dass wir die Größe von Gott gar nicht mehr erkennen können. Wenn ich auf den Alltag von uns schaue oder von der heutigen Zeit schaue, ich weiß nicht, wie es früher war, es spielt auch nicht so eine Rolle, wie es früher war. Wenn ich den Alltag von heute so betiteln müsste, würde ich sagen, er ist sehr voll, er ist groß, er ist belastend, es wird viel gefordert an der Arbeitsstelle von allen von uns. Aber nicht nur an der Arbeitsstelle, auch in der Freizeit wird viel gefordert an deinem Aussehen, wie Carmela schon gesagt hat. Es wird viel gefordert und man muss viel leisten, für dass man einen guten Menschen ist oder dass man gut dasteht in der Gesellschaft. Und nebst dem allem, wo gefordert wird, gibt es auch noch eine ganz große Palette von Unterhaltungsmöglichkeiten. Eine riesige Palette, wo jederzeit erhältlich ist. Und unser Alltag ist mit all dem so vollgepackt, dass wir Gottes Gegenwart oder Gottes Größe gar nicht mehr sehen können. Wenn ich meinen Alltag anschaue, dann gehe ich arbeiten 5 Tage die Woche. Ich spiele Fußball 3-mal in der Woche, gehe ins Punic, die Kleingruppe, 1-mal in der Woche, habe einen Abend mit meiner Verlobten alleine, das ist sehr schön. Ich mache noch ein wenig Haushalt und dann ist die Woche schon wieder durch. Und mir kommt es manchmal vor, die Wochen fliegen mir nur noch so um die Ohren. Und dann vergehen Jahre und Jahre und man ist 27 und wird älter. Und in all dem Programm, was alles schön ist, was alles auch gute Sachen sind, vergesse ich manchmal die Größe Gottes zu sehen. Und das möchte ich gerne in 2 Beispielen euch zeigen, dass das passieren kann. Und das erste Beispiel ist, zählt doch mal die 10 Gebote auf. Schaffen wir es, die 10 Gebote aufzuzählen? Du sollst nicht töten. Stehlen. Keine anderen Götter. Kein Ehebruch. Nicht begehren, was dein anderer hat. Liebe deinen Nächsten ist der Überbegriff. Nicht lügen. Seinen Namen nicht missbrauchen. Haben wir schon gehabt. Ehre dein Vater, deine Mutter. Du sollst keine Bilder haben von Gott oder Bilder anbeten. Und eines, das man fast immer zuletzt sagt, das auch. Und noch eins, was man fast zuletzt sagt, ehre den Sabbat. Wenn ich die 10 Gebote selber aufzählen muss, ist das immer das Letzte, was kommt, weil ich es vergesse. So viel zu unserem vollen Alltag. Beispiel 2, das ist ein wenig praktischer. Stellt euch doch vor, wenn ihr auf eurem Arbeitsweg seid, um zur Arbeit zu fahren. Entweder mit dem Zug oder mit dem Auto. Ich erzähle es jetzt im Auto, weil ich viel Auto fahre. Da fahre ich mit dem Auto zu der Arbeitsstelle und auf dem Weg hat ein anderes Auto eine Panne. Jetzt kann das ja sein, dass der keine Hilfe braucht. Meistens haben sie ja irgendwie TCS und alle möglichen Pannenhilfen. Aber es könnte ja auch sein, dass er Hilfe braucht. Und wenn ich dieses Auto sehe, kommt mir automatisch der Gedanke, soll ich helfen gehen oder nicht? Und der zweite Gedanke, der bei mir sehr wahrscheinlich kommen würde, ist, ich kann ja jetzt gar nicht helfen gehen, weil ich muss ja auf meine Arbeit gehen und ich muss ja da auch meine Leistung erbringen, ich muss pünktlich kommen, ich muss dann zu meinem Kunden fahren, ich kann den nicht einfach verschieben. Ich habe so ein volles Terminprogramm im Moment in meiner Firma, dass wenn ich einen Auftrag verschieben muss, heißt das, er muss 3 Wochen circa warten. Also kann ich ja jetzt gar nicht helfen gehen, weil ich habe einen so vollen Alltag, dass die Hilfe gar nicht, ich kann diese gar nicht leisten. In diesem Moment denke ich aber nicht daran, dass ja Gott viel größer ist als mein Alltag. Und dass Gott zwar mich in diese Hilfe senden kann, habe ich das Gefühl, ah, schön, sendest du mich, ich kann helfen. Und die Situation lege ich auch Gott hin. Aber mein Alltag, habe ich das Gefühl, muss ich dann immer noch selber bewältigen. Ich muss ja dann pünktlich auf die Arbeitsstelle kommen. Ich muss ja die Schüler unterrichten gehen. Ich kann ja nicht einfach nicht unterrichten. Wenn ich 10 Minuten zu spät komme, machen die nur Hobbys. Nur Seich, nur Schlechtes. Aber dass Gott viel größer ist und dass Gott die Kinder oder meine Schüler ruhig stellen könnte und sogar machen könnte, dass die Schüler, währenddem, dass ich noch nicht anwesend bin, ihr Pultbuch lesen. An das denke ich gar nicht. Ich denke gar nicht daran, dass Gott so groß sein könnte. Und wie wir vorhin gehört haben, von Carmela und von Salvatore und das, was wir gesungen haben und das, was ich erzählt habe, sehen wir, dass Gott eindeutig so groß ist, dass er alles in der Hand hat, auch dein Alltag und auch deine Verpflichtungen. Und wir haben das manchmal das Gefühl, wir sind viel zu unentbehrlich für diese Welt. Aber eigentlich sind wir entbehrlich und Gott kann es schon richten, auch ohne uns. Er kann machen, dass die Kinder still sitzen. Er kann auch machen, dass wir einen Kunden haben, der es versteht, wenn man Hilfe leistet, wenn jemand Hilfe braucht. Also wenn wir Gott alles zutrauen und wenn wir sehen, dass Gott allmächtig ist, dann bekommen wir jederzeit eine Ehrfurcht vor Gott. Dann erkennen wir, wie unfassbar groß Gott ist und wie unfassbar klein unsere Probleme und unser Alltag in unserem Leben ist. Und wenn wir ehrfürchtig vor Gott werden, dann geschieht es automatisch, damit, dass wir uns eigentlich Gott unterordnen. Also wir fangen an, Gott über uns zu stellen. Wir ordnen uns Gott unter. Jesus hat sich auch Gott untergeordnet. In Matthäus 26, 36 bis 39 hat sich Jesus Gott untergeordnet. Ich lese diese Stelle kurz vor. Dann nahm Jesus sie, das waren die Jünger, mit in den Olivengarten mit dem Namen Gethsemane. Dort sagte er zu ihnen, bleibt hier sitzen, während ich ein Stück weitergehe, um zu beten. Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Er war sehr traurig und schreckliche Angst quälten ihn. Er sagte zu ihnen, meine Seele ist todbetrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er ging noch ein bisschen weiter, sank zu Boden und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will dein Wille tun und nicht meinen. Dieses Gebet hat Jesus gebetet, kurz bevor er am Kreuz starb. Das war im Garten, wo er übernommen wurde von den Römern oder gefangen genommen wurde von den Römern. Und in diesem Moment wollte Jesus eigentlich diese schwere Bürde nicht tragen. Es gibt verschiedene Auslegungen, was der Kelch des Leides ist. Aber die meisten sind überzeugt, dass der Kelch des Leides nicht der physische Tod ist am Kreuz, nicht die Schmerzen, die er erleidet, wenn er stirbt, sondern weil Jesus gewusst hat, dass wenn er alle Sünden auf sich nimmt, trennt er sich eigentlich von Gott. Weil Gott heilig ist, kann er nicht mehr in der Gemeinschaft mit Gott leben. Und weil er die Sünde auf sich nimmt, muss Gott diese Beziehung trennen und das beschreiben sie als der Kelch des Leides, weil das so hart für Jesus war, wollte er das auch nicht unbedingt tragen. In manchen Übersetzungen steht auch, er war mutlos. Nicht nur ängstlich und nicht nur traurig, sondern auch mutlos. Er war niedergeschlagen und sehr wahrscheinlich war es für ihn so ein Moment, wo er sagte, jetzt mag ich einfach nicht mehr weiter. Jetzt will ich vielleicht mal Pause machen. Vielleicht dachte er sich auch, ich habe doch so viel für Gottes Reich schon investiert. Mein ganzes Leben habe ich für Gottes Reich investiert. Muss ich jetzt noch diesen Schritt auch noch tun? ist es an mir, jetzt diese Bürde auch noch auf mich zu nehmen. Ich denke, Jesus hat dieses Gebet zwar gebetet, dass er diesen Kelch nicht tragen will, obwohl er aber eigentlich wusste, dass er ihn tragen muss und dass er ans Kreuz gehen muss. Aber er hat dieses Gebet vielleicht auch einfach gebetet, weil er die Gefühle Gott, seine Gefühle Gott teilen wollte und einfach ihm sagen wollte, wie es ihm geht und wie er sich fühlt und wie schlecht doch seine Situation ist. Und dennoch im ganzen Gebet ordnet er sich ganz klar und bedingungslos Gott unter. Er sagte, doch ich will dein Wille tun und nicht meinen. Er hat sich ganz klar Gott untergeordnet, weil er weiß, dass Gott viel größer ist als das, was er tragen muss. In meinem Leben gibt es sehr häufig die Situation, wo ich mutlos, niedergeschlagen, traurig oder ängstlich bin. Ich muss Gott sei Dank nicht so viel tragen wie Jesus. Es ist ein kleines, was ich tragen muss, aber dennoch bin ich schnell mal mutlos. Ich denke manchmal, warum muss ich jetzt noch einmal das tun? Warum muss ich wieder dies tun oder das? Ich habe doch schon so viel für Gottes Reich investiert. Ich habe mindestens One Church geleitet. Das ist doch viel, das sollte doch genug sein. Es kann doch mal jemand anders etwas tun. Warum muss ich immer die Wege putzen? Warum muss ich immer mit den Eltern über ein Kind diskutieren oder über ihr Kind diskutieren? Warum kann das nicht mal eine andere Lehrperson machen? Und warum kann das Kind nicht mal anständig sein? Warum muss ich immer mit meinen Lehrlingen im Feierabend noch irgendetwas diskutieren, was sie nicht begriffen haben in der Schule, weil sie zu wenig lernen? Warum muss ich jemand noch nach Hause fahren mit dem Auto, obwohl dass ich eigentlich auch schlafen gehen möchte? Warum muss ich jemanden Vortritt lassen, obwohl er nicht unbedingt nett zu mir war? Es gibt so viele Situationen in meinem und sicher auch in deinem Leben, wo wir niedergeschlagen werden, wo wir nicht mehr weitergehen möchten und wo wir denken, eigentlich wollte ich jetzt nur auf mich schauen und alle anderen können mich mal. Und ich will, dass wir uns in der nächsten Zeit daran erinnern, was Jesus getan hat in diesem Moment. Er hat gebetet, er hat seine Gefühle Gott gezeigt, aber hat sich auch ganz klar, ganz, ganz klar untergeordnet und positioniert, dass er sein Wille tut. Egal, ob ich will oder nicht, ich tue dein Wille und nicht meinen. Und dann stellt sich eigentlich nur noch die Frage, wo in deinem Leben darfst du noch ein wenig mehr Ehrfurcht vor Gott haben? Und wo in deinem Leben darfst du ehrfürchtig vor Gott werden? Ich möchte noch beten. Ich danke dir, Jesus, dass du groß bist, dass du größer bist als alles andere auf dieser Welt, dass du größer bist als die Zeit, die wir haben, dass du größer bist als unser Alltag, als unsere Berge, die vor uns stehen, die Leistungen, die wir erbringen sollten. Ich danke dir, dass du alles in der Hand hast. Und ich danke dir, dass du Liebe bist, dass du nicht nur Liebe gibst, sondern dass du die Liebe bist und dass du uns mit dieser Liebe umgarnst. Und ich danke dir, dass wir zu dir kommen können und zeige uns, was wir nächste Woche tun können, damit wir in deinem Geist leben, aber auch für dein Reich und was wir tun sollen. Gib uns die Impulse, die wir brauchen, um zu tun, was du von uns willst. Wir wollen uns deinem Willen unterordnen, wir wollen uns dir unterordnen und du hast mein Leben in deiner Hand und das will ich jeden Tag proklamieren. Amen.